Ja, vielen Dank. 15 Minuten werde mein Gesprächsguthaben jetzt am Ende des Abends, am Ende des Langtages darauf verwenden, Ihnen vor allen Dingen Videoausschnitte zu zeigen, um Ihnen sozusagen auch einen Eindruck dann zu vermitteln. Ich werde da jetzt auch in 4 Projekte relativ zügig rein und wieder rausspringen, damit Sie so ein bisschen einen Eindruck von der Bandbreite bekommen. Ulrike Poppe fragte vorhin, wo die Zeitzeugenschaft endet und wo die Inszenierung beginnt. Ich würde sagen hier. Und das Label Rimini-Protokoll ist ein Label, unter dem jetzt inzwischen mehrere Theatermacher auch arbeiten. Vor allen Dingen Helga Taug, Daniel Wetzel und Stefan Kege sind die Begründer des Labels. Ich arbeite seit 2004 mit den dreien zusammen in immer wieder unterschiedlichen Konstellationen und eben auch für unterschiedliche Formate. Wobei eben, ob jetzt Hörspielprojekt, Theaterprojekt oder auch Intervention im öffentlichen Raum, das Spezifische eben ist, dass wir nicht mit Schauspielern arbeiten, sondern mit, so, jetzt würden Sie vielleicht sagen, Zeitzeugen. Wir nennen sie Experten des Alltags. Und der Begriff hat sich jetzt sozusagen in der Theaterszene auch so durchgesetzt, dass man vom Theater, vom Expertentheater spricht. Die Bandbreite der Projekte ist relativ groß. Das geht von kurdischen Müllsammlern in Istanbul über bulgarische Lkw-Fahrer bis hin zu indischen Callcenter-Mitarbeitern. Jetzt hier heute Abend, vor dem Hintergrund eben auch der Tagung, möchte ich Ihnen 4 Projekte vorstellen, die eben im Kontext der DDR-Zeitgeschichte bzw. in der deutsch-deutschen Geschichte entstanden sind. Das erste und vielleicht auch das naheliegendste ist ein Hörspiel, ein begehbares Stasi-Hörspiel, wie wir es genannt haben, was vor 2 Jahren in Berlin stattgefunden hat, was wir vor 2 Jahren in Berlin eingerichtet haben. Das Ganze möchte ich hier nur anreißen, weil es relativ untypisch für unsere Arbeitsweise eigentlich ist, aber einfach, weil es sich vielleicht auch Anknüpfungspunkte zu den Podiumsteilnehmern auch mit dann gibt. Das war ein Projekt, wo wir uns zum Ziel gemacht haben, im Berliner Stadtraum die Stasi-Akten an den Orten ihrer Entstehung wieder aufleben zu lassen und haben dort mit vielen Personen Interviews geführt an bestimmten Orten, wo sie eben ihre Stasi-Akte einordnen bzw. dann auch vorgelesen haben. Ein Beispiel, wir sind hier am Alexanderplatz. Sie sind dann quasi als Besucher dieses Projekts mit dieser Karte ausgerüstet, am Alexanderplatz rumgelaufen, haben über ein GPS-Handy, sobald sie diese Orte betreten haben, beispielsweise eben am Brunnen am Alexanderplatz gehört, wie dort jemand verhaftet worden ist, als er Flugblätter ausgeteilt hat. Untypisch ist dieses Projekt für unsere Arbeitsweise insofern, als dass wir hier relativ kurz mit den Leuten, eigentlich, man kann schon fast gar nicht sagen, gearbeitet haben. Wir haben die Leute getroffen, haben sie gesucht, haben kurze Interviews geführt und sozusagen dann eher geschnitten. Darum möchte ich eigentlich Ihnen ausführlicher etwas die Theaterprojekte zeigen, die wiederum komplexer, aufwendiger sind. Und als erstes möchte ich Ihnen einen Ausschnitt, einen 3-minütigen Ausschnitt aus Wallenstein zeigen, ein Projekt von 2004, in dem Mannheimer und Weimarer auf der Bühne standen, insgesamt 10 Leute, die mit ihren eigenen Biografien und ihren eigenen Geschichten die Schillerschen Figuren überschrieben haben, beziehungsweise eben auf ihre Art und Weise die schillerschen Themen von Verrat, Liebe, Krieg, Befehl und Gehorsam eben für sich ausformuliert haben. Und wir sehen jetzt hier einen Ausschnitt, nachdem, Sie müssen sich das jetzt vorstellen, viele Soldaten sich schon mal vorgestellt haben, ein ehemaliger Flakhelfer aus dem Zweiten Weltkrieg, Vietnam-Veteran, aber eben auch dort räumt gerade jemand seinen Stuhl ab, das ist ein ehemaliger Volkspolizist aus Weimar, der eben davon erzählt, wie er in Zeiten der Diktatur sich für die Liebe zu einer Ausreiseantragstellerin entschieden hat und damit gegen seine Karriere bei der Volkspolizei. Und direkt im Anschluss kommt eben jetzt Sven-Joachim Otto, damals Oberbürgermeisterkandidat der CDU in Mannheim, der eben von seinem Aufstieg als unser Wallenstein sozusagen, von seinem Aufstieg erzählt und von ja, seinem Wahlkampf in der bundesdeutschen Demokratie.
Um der Sonne Morgenrund zu künden, ehe der neue Tag anbricht. Februar 1999. Die Oberbürgermeisterwahl in Mannheim steht an. Der Amtsinhaber, 16 Jahre im Amt, Gerhard Widder, hat zwischen den Jahren erklärt, dass er wieder antreten wird. Und das unerwarteterweise trotz Sparkassenaffäre. Nun muss sich die CDU auf die Suche nach einem Kandidaten machen. Alle Kandidaten, mit denen man bisher gesprochen hatte, haben abgesagt, weil sie gegen einen Amtsinhaber nicht antreten wollen. Ich sehe meine Chance und erkläre, dass ich kandidiere. Die CDU nominiert mich zum Oberbürgermeisterkandidaten. Die Freien Wähler, in Mannheim heißen die Mannheimer Liste, unterstützen mich bei der Wahl. Nun haben wir nur noch 4 Monate Zeit, von Februar bis Juni, damit ich, bisher nahezu unbekannt in Mannheim, als Politiker bekannt gemacht werde. Und so kommen unser Fraktionsgeschäftsführer Oliver Althaus und ich auf die Idee, einen Prospekt herauszubringen. Und mit diesem Prospekt wollten wir mich in Mannheim, aber wenn es geht, auch über die Grenzen Mannheims hinaus bekannt machen. Bitte schön, Herr Kirsten.
Das ist sicherlich gelungen, ja.
Dieser Prospekt sollte noch vor Weihnachten, vor Ostern natürlich, an die Haushalte verteilt werden. Und in diesem Prospekt sollten die kritischen Punkte, die SPD an mir gefunden hatte, etwas glatt gebügelt werden und die angenehmen Dinge etwas stärker hervorgehoben werden. Ein wichtiges Thema in diesem Prospekt war meine Naturverbundenheit und Tierliebe.
Naturverbunden und Tierlieb. Dr. Sven Joachim Otto mit Ehefrau Heike kennen die Naherholungsgebiete Mannheims. Mit Nachbarshündin Jella.
It was a German Shepherd.
Geht's oft ins Grüne. Die Erhaltung von Wiesen, Feldern und Wald ist Dr. Otto ein großes Anliegen.
Tja, Sie sehen hier meine Frau und mich, wie wir in unserem Garten in Mannheim über einen deutschen Schäferhund uns beugen und diesen liebevoll streicheln. Natürlich hatten meine Frau und ich damals überhaupt keinen Hund. Wir haben bis zum heutigen Tag überhaupt gar keinen Hund. Vielmehr haben wir uns den Hund ausgeliehen. Aber, und das war das Entscheidende, wir haben die Bürgerinnen und Bürger nicht betrogen. Denn Herr Kirsten hat es gerade eben vorgelesen. Es stand ja unten drunter, Nachbarshündin Jella. Und in der Tat gehörte Jella unserem Fraktionsgeschäftsführer Oliver Althausen. Und er wohnte einige Blocks entfernt, sodass man durchaus davon sprechen konnte, dass Jella eine Nachbarshündin war. Wolfgang, können Sie bitte mal das Wasser schon mal so ein bisschen anstellen?
Aber bitte.
Haben Sie eigentlich bei der Volksmarine gekocht?
Ja, ich habe bei der Volksmarine gekocht und bin nach dem Grundwehrdienst zurück in das Hotel Elefant in Weimar und war dort über 24 Jahre tätig. Es gab in dieser Zeit viel Schöne und auch andere Sachen.
Soweit vielleicht. Das ist Wolfgang Brendel, ehemaliger Oberkellner im Hotel Elefant, der dort die Mächtigen bedient und zum Teil dann eben gewollt oder vielleicht auch ungewollt belauscht hat. Wichtig vielleicht eben auch hier, Sie haben es schon gesehen, der Rahmen ist Theater. Es gibt ein Bühnenbild, es gibt Musik, es gibt Sound, die Stimmen werden verstärkt. Offensichtlich gibt es auch Absprachen, wann wer wen was fragt. Die Texte haben sozusagen eine Form, aber hier wird es eben vertrackt. Die ganze Theatermaschine läuft sozusagen, wenn auch transparent in ihren Mitteln. Aber im Zentrum des Ganzen steht eben ein Mensch, von dem das Publikum weiß, beziehungsweise während des Abends eben auch vermittelt bekommt, dass er kein Schauspieler ist. Aber das Entscheidende, und hier kommt eben ein wichtiger Aspekt ins Spiel, die Erwartungshaltung des Publikums ist eben genau diejenige, die dieser Person dann eben so etwas wie Echtheit zuschreibt. Und das rödelt jetzt ein bisschen vor sich hin. In der Zeit erzähle ich Ihnen noch ein bisschen was zu Herrn Otto. Aber gerade Herr Otto ist natürlich so ein Beispiel, der sich vor den Augen des Publikums,
was Sie hier sehen,
quasi selber erschafft und gleichzeitig ironisch und nahezu distanziert wiederum dekonstruiert. Und insofern würden wir jetzt in unserer Arbeit auch nie von sowas wie Authentizität sprechen, sondern immer nur von Authentizitätseffekten, an denen wir arbeiten, an denen wir auch interessiert sind, die uns reizen, mit denen wir spielen wollen. Und um das dann auch vorwegzunehmen, das ist ganz klar eben eine Inszenierung. Das ist sozusagen erstmal Theater. Uns interessiert eben dort genau die Reibung, die entsteht, wenn man die Theatersprache nutzt und in den Rahmen des Theaters eben so etwas wie die vermeintliche Wirklichkeit hineinholt. Und mit diesen großen Begriffen wie Authentizität arbeiten wir eigentlich gar nicht. Und auch heute ist ja häufig die Dichotomie Täter-Opfer gefallen, die irgendwie keiner mag und dann doch jeder verwendet. Und damit würden wir erstmal auch so nicht arbeiten. Genauso wenig wie mit Fakten und Fiktionen. Das ist auch erstmal nicht so unbedingt, was wir so als Kategorien erstmal für die Arbeit benutzen. Ein weiteres Beispiel ist aus 2006 in Düsseldorf entstanden, das Kapital. Das ganze Stück hieß Karl Marx, das Kapital, Band 1, in dem wir 8 Personen letztlich eingeladen haben auf die Bühne, die durch ihre Biografien und durch ihre Geschichten einen Blick auf das dicke blaue Buch und die Aura dieses Buches eben ermöglichen. Hier gibt es jetzt eben einen kleinen Ausschnitt mit Thomas Kuczynski. Wirtschaftshistoriker der DDR. Ihm zur Seite steht Christian Spremberg, der erstmal gar nichts mit dem Kapital im engeren Sinne zu tun hat, aber eben als Callcenter-Mitarbeiter und leidenschaftlicher Plattensammler durchaus sehr viel über Waren, Tauschwerte bzw. auch Marken zu sagen hat. Der erste Satz, glaube ich, der war jetzt gerade angeschnitten, ist Thomas Kuczynski sagt, hier sehen Sie das Kapital in Blindenschrift.
Band 1 des Kapitals. In der Blindenschriftausgabe Leipzig 1958 aus der Deutschen Zentralbücherei für Blinde. Die Ausgabe basiert auf der sogenannten Volksausgabe Dietz Verlag Berlin 1957 und die war in bloßer Nachdruck jener Ausgabe, die das Moskauer Marx-Engels-Lenin-Institut 1932 herausgegeben hatte. Die Ausgabe hat für mich keinen Gebrauchswert. Ich kann sie nicht lesen. Herr Spremberg hat die Volksausgabe in Normalschrift und sie hat für ihn keinen Gebrauchswert. Er kann sie nicht lesen. Wir haben getauscht, also eine klassische Win-Win-Situation realisiert und befinden uns in Abschnitt 1, Ware und Geld, Kapitel 2, der Austauschprozess, Seite 91.
Was den Warenbesitzer namentlich von der Ware unterscheidet, ist der Umstand, dass ihr jeder andere Warenkörper nur als Erscheinungsform ihres eigenen Werts gilt. Diesen der Ware mangelnden Sinn für das Konkrete des Warenkörpers ergänzt der Warenbesitzer durch seine eigenen 5 und mehr Sinne. Seine Ware hat für ihn keinen unmittelbaren Gebrauchswert, sonst führte er sie nicht zu Markt. Sie hat Gebrauchswert für andere. Für ihn hat sie unmittelbar nur den Gebrauchswert, Träger von Tauschwert und so Tauschmittel zu sein. Darum will er sie veräußern für Ware, deren Gebrauchswert ihm Genüge tut. Alle Waren sind Nicht-Gebrauchswerte für ihre Besitzer, Gebrauchswerte für ihre Nichtbesitzer. Sie müssen also allseitig die Hände wechseln.
Kapitalband 1 umfasst in der deutschen Ausgabe 25 Kapitel. Oder die Vorworte abgerechnet 750 Seiten oder 1.957.200 Zeichen, Leerzeichen eingerechnet. Wir haben heute Abend 100 Minuten Zeit, Ihnen diesen Band vorzustellen, also 4 Minuten pro Kapitel oder wir lesen 7,5 Seiten pro Minute oder sprechen 326 Zeichen pro Sekunde. Wer das Kapital verständlich vorlesen will, darf es nicht zu schnell lesen. Ich selber lese etwa 800 Zeichen pro Minute, das heißt, ich brauche für eine Druckseite 3,5 Minuten. In diesem Tempo gelesen wäre ich nach 100 Minuten auf Seite 29 des Textes, also immer noch in Kapitel 1 und Punkt 3 unter Punkt B. Nun sind aber heute Abend 8 Personen auf der Bühne zugange und das heißt, jeder hat etwa eine durchschnittliche Sprechzeit von 12,5 Minuten. Und wenn wir dem Autor das ein Viertel unserer Zeit zubilligen, dann hat jede der Beteiligten 3 Minuten Zeit, um eine knappe Seite aus dem Kapital und etwas mehr als 9 Minuten, um aus dem unvollendeten Werk des eigenen Lebens zu zitieren. Wer das Kapital wirklich lesen will, benötigt für eine Seite etwa eine Stunde, um den Inhalt zu begreifen, eine weitere Stunde tiefen Nachdenkens. Das macht bei 750 Seiten 1500 Arbeitsstunden, also ein ganz normales Arbeitsjahr, 6 Wochen Urlaub eingerechnet, oder 90 Komplettaufführungen von Wagners Ring am Stück und da ziehe ich mir das Kapital vor.
In ihrer Verlegenheit denken unsere Warenbesitzer wie Faust. Im Anfang war die Tat. Sie haben daher schon gehandelt, bevor sie gedacht haben.
1944.
Ich wollte Ihnen dieses Beispiel zeigen, um zu verdeutlichen, dass wir in den textlichen, also in der Suche nach einem Text, den die Personen auf der Bühne eben sprechen, auf der Suche auch nach einer Form sind. Das heißt, es geht nicht immer nur darum, lebensgeschichtliche Ich-Erzählungen auf die Bühne zu bringen, sondern tatsächlich eben zu gucken, was sind sozusagen Aspekte, in welcher Form lassen sie sich präsentieren. In diesem Fall ist es eben Thomas Kuczynski und seine Kompetenz und sein Faible für Zahlen, seine spielerische Dialektik, die es eben auch ermöglicht, etwas über ihn en passant zu erzählen, aber auch etwas über das Projekt und über den Gegenstand, der im Zentrum des Projekts stand. Ein letztes Beispiel ist ein Extrem, wie Kuczynski und Otto irgendwie auch Extreme sind für die Projekte. In diesem Fall ist es ein Extrem, an dem wir uns auch ein bisschen die Zähne ausgebissen haben. Das war für ein Projekt in Dresden und in Prag, wo wir 2009, glaube ich, war das, ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter gesucht haben, wovon wir dann am Ende auch 7 gefunden haben, die mitmachen wollten. Wir haben mehr gefunden, aber die 7 waren toll, aus der ersten und der zweiten Generation, die eben im Stück dann über den Vietnamkrieg, über die DDR-Zeit, die Wende erzählen. Und nun gibt es aber auch eben einen Kontrapunkt im Stück, und das ist Karl-Heinz Katert, 82 Jahre, ehemaliger Oberst der DDR-Grenztruppen und in den 80ern dann nach seiner Pensionierung aber eben verantwortlich als Hauptbetreuer für die Vietnamesen in Dresden. Und daraus wollte ich Ihnen auch noch einmal 3 Minuten zeigen.
Ai đã làm trong nhà máy vào thời DDR nhiều lắm? Wer hat in der DDR in den meisten Betrieben gearbeitet?
Im Jahr 79 bis 86 bin ich als Lehrling und Verarbeiter von VRB Fortschrittlandmaschinenbau. 86 bin ich im VRB Nahrungsgütermaschinenbau in Dresden. Und 87 bis 90 bin ich im VRB Kinder- und Bergleitung Freital als Sprachmittler.
Ich habe von 79 bis 83 als Elektromonteur gelernt und von 83 bin zur Wende als Elektriker in VEB der Stahlwerk Freital.
Ich habe 3 Jahre August 88 bis Ende 91 Kranfahrer im VEB Transformatorenweg Berlin.
Achtung, Arbeit! An der Arbeit.
Ja, in der ersten Zeit gab es bei unseren Werktätigen Bedenken, ob es wohl gelingen würde, die jungen Vietnamesen in unseren Betrieb richtig einzugliedern. Aber schnell stellte es sich heraus, durch ihre Fingerfertigkeit, durch ihre gute Einstellung zur Arbeit, ihren Eifer, dass die Ergebnisse der Produktion von der Qualität und der Quantität wuchsen. Und ich erinnere mich gern daran, dass sie oft über den Plan hinaus ihre Aufgaben erfüllten. Und wenn es eines Beweises dafür bedarf, schauen Sie sich bitte diese meine Jacke an, das ist ein persönliches Erinnerungsstück an diese Zeit. Diese Jacke drückt 2 Dinge aus. Einmal die hohe Qualität des Wirkens unserer jungen Vietnamesen in unserem Betrieb und zum anderen, wohin die Ergebnisse ihrer Tätigkeit gingen. 20% blieben auf dem eigenen Markt in der DDR. Aber 40% gingen in Richtung Osten nach Moskau. Und 40% gingen in Richtung Westen in die Bundesrepublik Deutschlands. Und hier finden Sie die Bestätigung, das ist ein Original mit dem Einnäher C und A. Sie werden manches sofort in der Erinnerung verspüren, dass das natürlich ein Ausdruck dafür war, dass wir Billigland wurden. Ähnlich wie das die Chinesen heute sind. Aber das sollte sich bald ändern.
Szenisch sind wir hier so ein bisschen auf Granit gestoßen mit Karl-Heinz Katert, war da nicht so viel zu machen. Er ist so ein bisschen auch als wirklich Gegenbeispiel zu Otto mit seiner Selbstironie zu sehen oder eben Kuczynski mit seiner verspielten Dialektik. Katert hat seinen Auftritt tatsächlich eben auch als das empfunden, was es eben auch dann hier geworden ist. Er legt Zeugnis ab.